Radio 1. Nur für Erwachsene.
Dass Singen gut tut und sogar glücklich machen kann, weil jede Menge Dopamin und Endorphine und so weiter ausgestoßen werden, ist ja landläufig bekannt. Nicht zuletzt auch durch so erfolgreiche Formate wie Carpool Karaoke, für das der Comedian James Corden nun schon seit über 10 Jahren mit diversen berühmten Menschen in seinem Auto durch die Gegend fährt und mit ihnen gemeinsam singt. Die Idee ist so erfolgreich, weil sie auch so einfach ist. Davon zeugt auch die Erfolgsgeschichte von Uwe Baltner. Irgendwann und aus bestimmten Gründen begann auch er, sich singend im eigenen Auto zu filmen, was ihm Millionen Follower bei TikTok brachte. Jetzt hat er ein Buch geschrieben, Singing in My Car heißt es, und wir sprechen mit ihm drüber. Herzlich willkommen, Uwe Baltner. Schön, dass du da bist, aus dem fernen Schwaben.
Ja, schön, dass ich hier sein darf.
Bist du heute angekommen?
Bin heute angereist.
Mit dem Zug und so?
Ausnahmsweise nicht mit dem Auto, ja.
Nein, das ist auch ganz schön weit, oder? Vor allem bei dem Wetter oder so?
Ja, bei dem Wetter fahre ich auch nicht mehr so gerne, ja.
Ja, verstehe ich. Singst du auch im Zug eigentlich? Nee, ne? Eher nicht so.
Doch.
Ach, wirklich?
Ich habe auch schon, ich gnadenlos, ja.
Wirklich?
Heute nicht. Okay. Aber es war sowieso keiner drin. Also
es war keiner
im Zug? Der leerste ICE, den ich je hatte. Ich hätte also problemlos, aber halt, heute hatte ich andere Dinge zu tun.
Aha, okay.
Aber ich war ja lange auch Zugpendler,
ja,
bevor ich Autopendler wurde.
Genau.
Und da konnte ich es mir manchmal tatsächlich nicht verkneifen.
Ja. Dein letztes Video, was du gemacht hast, ist glaube ich gestern, oder? Wann das ist? Oder?
Ja,
du so machst ist ja auch fast mein jeden Rhythmus. Tag.
Ja, genau. Jeden Tag irgendwie eins.
Genau. Ja, genau. Jetzt reden wir mal über dein Buch. Der Untertitel ist, also Sing in My Car ist der Titel, Untertitel, wie mir die Freude an der Musik ein zweites Leben schenkte. Das heißt, es gibt eine Vorgeschichte und eine Entscheidung, die du getroffen hast und über die du auch erzählst. Vielleicht erzählst du erstmal, was überhaupt der Grund war, warum du überhaupt angefangen hast mit diesem Format bei TikTok.
Ja, es sind eigentlich zwei Gründe gewesen. Das eine war eben meine Begeisterung für Singen, die ich dann wiederentdeckt habe in so einer kritischen Lebensphase, wo ich so ein bisschen den Sinn im Leben einfach, der kam mir so ein bisschen abhanden zwischen Arbeit, Pendeln und Familie. Und ich hatte dann so ein paar schlechte Angewohnheiten. Leider Gottes, die ich auch nicht mehr losbekommen habe. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich schon als Jugendlicher gesungen habe und habe das dann wieder aufgegriffen. Und ich sage mal so, wenn man singt, kann man weder essen noch trinken. Und das ist dann schon mal ganz gut. Ja? Dann bin ich schon mal in die richtige Richtung abgedüst im wahrsten Sinne, ja, und habe auch die Staus leichter ertragen und so weiter. Und das Zweite war, ich war beruflich in der Social-Media-Ecke unterwegs und habe dann diese Formate mal ausprobiert. Und so habe ich dann entdeckt, dass man bei Instagram Videos aufnehmen kann.
Ja, das ist jetzt auch schon eine Weile, seit 2018 machst du es, glaube ich, ne?
Das oder? War so der Anfang,
ja,
und
genau.
Dann 2019 war dann schon so der Durchbruch, würde man
sagen. Der Durchbruch,
ja.
Über den reden wir auch gleich. Nun ist es ja das eine, also was ich gesagt habe, ne? Also Leute singen im Auto. Man singt, wenn man alleine ist, irgendwie
ich
überall.
Ich hoffe doch, ja.
Ja, ja,
genau.
Und das macht ja was, das ist total schön. Das andere, wirklich so eine Entscheidung zu treffen, also okay, es tut dir gut, eben einfach zu singen. Da kann man Stress abbauen und so weiter und so fort. Und das andere zu sagen, ich zeige das, was ich da mache, einer großen Öffentlichkeit. Das heißt, du machst ja nicht, was es ja auch gibt, dieses Lip-Sync, ne? sondern du singst wirklich mit.
Ja.
Das ist der Unterschied zu vielen anderen. Es gibt ja auch andere, die das machen. Ich gehe damit ins Internet. So. Das ist ja wirklich eine Entscheidung. Was war wirklich der Moment, wo du sagst, okay, ich gehe dieses Risiko auch ein, auch auf die Gefahr hin, dass Leute sagen, hä, was macht der da? So.
Ja, als ich angefangen habe, könnte man sagen, ich hatte 300 Follower, da wäre jetzt nicht so viel kaputt gegangen, wenn mir die wieder abhanden gekommen wären. Ich bin aber halt ein extrovertierter Typ auch und ich glaube, wenn jeder wird sich so ein bisschen eingestehen, dass natürlich, ich sag mal, Wertschätzung, Aufmerksamkeit, dass einem Menschen irgendwie zuhören, egal jetzt ob beim Singen oder überhaupt, ja, also dass man wahrgenommen wird, dass das schon ein großes Grundbedürfnis ist. Und das habe ich da auch wieder ausgelebt und war einfach gespannt, was dann passiert. Und es konnte nicht viel passieren. Wie gesagt, wenn ich jetzt irgendwelche Hasskommentare bekommen hätte oder irgendwas, dann hätte ich natürlich wahrscheinlich wieder aufgehört. Ja.
Ja.
Aber da nichts passiert ist, zunächst mal wirklich im wahrsten Sinne des Wortes gar nichts. Und dann eben ging es so ein bisschen positiv los, habe ich Blut geleckt und dann ging das so weiter. Und bis heute ist es ja so, dass ich praktisch gar keine negativen Kommentare bekomme und kein negatives Feedback. Also insofern hatte ich immer diese positive Verstärkung. Und dann ist es mir auch nicht schwer gefallen, auch Sachen zu singen, für die ich eigentlich nicht tauge.
Verstehe. Weil du sagst, wir reden auch gleich drüber, was du alles singst. Ja. Also dein Spektrum ist wirklich sehr, sehr groß inzwischen. Mhm. Es gab dann auf dem Weg einen Rihanna-Moment, den musst du jetzt erzählen. Also wo es dann plötzlich wirklich nach oben ging.
Ja, das war schon 2019. Ja. Es gab dann einen Song, der Song No Guidance von Chris Brown, der auch mal mit Rihanna verheiratet war, ein bisschen unglücklicher Künstler, sage ich mal vorsichtig. Und der hat aber dann meinen Song bei sich geteilt und Drake hat noch kommentiert, also
der
einer
ja
der
auch
berühmtesten
nicht
dabei überhaupt. Ja gut, über Rapper könnte man jetzt lange diskutieren.
Nee, machen wir nicht.
Aber auf jeden Fall war das was mir in 3 Tagen 300.000 Follower reingespült hat. Und dann war das für mich eh schon so ein Erlebnis, was ich kaum glauben konnte. Und dann hatte ich mal Rihanna eine Direktnachricht geschrieben. Es war kurz hinterher, wo ich gesagt habe, ich finde es toll, dass sie auch soziales Engagement, was sie damals gemacht hat, zeigt, einfach um auch meine Wertschätzung rüberzubringen. Und ich hätte nie gerechnet, dass da irgendwie eine Antwort kommt. Und dann hat sie mir halt geschrieben und hat sich bedankt. Ja, und dann war ich natürlich, saß ich so am Frühstückstisch und dachte, okay, jetzt ist meine Welt irgendwie tatsächlich auf dem Kopf. Ja.
Und das, ich meine, gut, das ist natürlich ja wirklich, ne, wenn man sagt, das motiviert ja natürlich, wenn sowas kommt,
ja,
ob sie das nun selber
klar,
geschrieben hat oder ihr Team oder so, das ist ja letztlich egal, aber das ist ja dann, und dann ging es ja wirklich ab. Und dann ist es doch aber so, und das ist jetzt wirklich die interessante Frage, TikTok hat Hunger. Das heißt, du musst liefern, du musst Content, ne, also weil sonst auf Deutsch kacken die Zahlen ab, ne? Ist ja dann so.
Ja.
Ne? Das heißt, es ist ja dann irgendwie auch so ein Druck da, dass ich, okay, ich muss das jetzt liefern. Ist das nicht, setzt das nicht auch extrem unter Druck? Ich meine, es macht sicher Spaß, aber es ist ja auch Arbeit und du musst dann permanent irgendwie präsent sein und so.
Also ich habe da überhaupt gar keinen Druck.
Ja.
Ich hatte ja immer den Vorteil, dass ich kein klassischer Influencer bin, in dem Sinne, dass ich jetzt mich werbevermarkten muss oder will, um damit Geld zu verdienen. Die Einnahmen bewegen sich eher so gegen Null bei mir, auch schon wegen der Musikrechte-Thematik. Und ich habe das immer aus Spaß gemacht und mache es auch weiterhin aus Spaß. Ich habe mit Instagram angefangen und da läuft es mehr so lala. Ja, ich mache es aber nach wie vor natürlich gerne und lass mich da auch gar nicht unter Druck setzen. Das Einzige, wo ich mir selber irgendwie natürlich ein Ziel setze, ist zum einen Songs zu singen, die wirklich gut ankommen. Ja, also wo ich sage, ich treffe sozusagen den Zeitgeist. Und das Zweite ist eben das Ausprobieren. Also auch zum Beispiel die Geschichte mit den Sprachen. Ja, warum singt der Mann irgendwie in Paschto oder in
afrikanischen
Sprachen,
ne?
Und so weiter. Ja, ist einfach für mich so der Reiz natürlich daran. Ja, also wenn ich jetzt sehe, dass lateinamerikanische Musik, Bad Bunny und Co., dass das so durch die Decke geht, so, dann will ich da irgendwie dabei sein. Und dann lerne ich halt auch so ein bisschen Spanisch-Aussprache, ja, und versuche das dann auch zu machen.
Ja, also dein Spektrum ist ja wirklich inzwischen sehr groß, ne? Hip-Hop, Psychedelia, Hard-Rock, Pop, eben Afro-Beats und so weiter und so fort. Und gerade bei Hip-Hop ist das ja extrem, also du hast ja auch ein Rhythmusgefühl, das muss man auch haben, ne? Weil sonst kannst du es auch vergessen, dann wird es wirklich peinlich oder so.
Das kann man lernen.
Ja, das kann man lernen, aber das ist ja, du musst ja jeden Tag, also wenn du wirklich aufnimmst, musst du ja auf dem Punkt sein und so. Ne? Also das ist ja extrem, du musst erstmal den Text lernen, weil wahrscheinlich hast du vielleicht irgendwo da so einen Dingsbums. Und
da lese ich schamlos ab.
Da liest du schamlos ab und trotzdem musst du das üben. Ne? Du musst das Timing haben und so weiter und so fort. Das muss genau hinhauen und so. Wie lange brauchst du, um einen Song quasi so zu haben, dass du sagst, den kann ich jetzt
hochladen? Das ist natürlich sehr unterschiedlich, je nach Song. Also ich glaube, der Reiz ist tatsächlich, den Musikstil zu entdecken, eben selber machen, ja, so wie man ganz viele Dinge einfach völlig neu sieht, wenn man sie mal selber ausprobiert hat, ist es hier genauso. Mhm. Und ich tue mich natürlich mit manchen Musikstilen leichter. Ich bin groß geworden mit klassischer Rockmusik, mit Blues und mit solchen Dingen. Da habe ich gar keine Probleme. Und es ist aber auch so, wenn man mal ein halbes Jahr Hip-Hop gemacht hat, dann ist man mit dem Beat und mit den verschiedenen Stilen ist man dann ganz gut vertraut und dann dauert es auch nicht mehr lange. Also ich brauche normalerweise für so einen Song, um den einzustudieren, 1 bis 2 Mal Zähne putzen. Mhm. Und dann eben noch ein bisschen im Auto, sodass die Performance dann auch so ein bisschen stimmt. Ja. Und dann halte ich am Straßenrand an und nehme den normalerweise im ersten, zweiten Take auf. Ja. Also es dauert dann nochmal 5 Minuten. Und deswegen ist es, wie gesagt, es ist kein Format, wo ich jetzt mein Leben reinstecke und wo ich dann Tag und Nacht nichts anderes mehr tue, wie ich es von vielen YouTubern kenne und sehe oder auch von TikTokern, die da wirklich Energie reinstecken ohne Ende. Ich mache es wirklich, um so einmal am Tag für mich irgendwie was zu haben und eine Pause zu haben und auch das zu nutzen, um neue Dinge zu entdecken.
Ja, das beschreibst du. Du beschreibst ja im Prinzip die Krise, aus der du gekommen bist, was dich letztlich dazu gebracht hat. Man kann das Buch auch lesen, also für Leute, die sagen, okay, vielleicht ist das für mich eine Möglichkeit. Also du, das ist auch wie so eine Gebrauchsanweisung fürs Internet, also jetzt aus deiner Perspektive. Ne? Also das ist dir, glaube ich, auch wichtig, ne? Zu sagen, wie funktioniert das eigentlich? War das auch ist der Impuls zu sagen, ich erzähle euch mal meine Geschichte, die wirklich auch teilweise hart ist. Also du hast mit Krebserkrankung deiner Tochter zu tun gehabt und so. Also es gab wirklich große Krisen in deinem Leben und so. Davon schreibst du auch sehr aufrichtig und so. Aber war es eher so ein Moment, wo ich sage, okay, ich erzähle euch meine Geschichte oder ich erzähle euch, wie ich zu dem geworden bin, was ich bin, beziehungsweise wie man es werden kann?
Mir war schon die Geschichte wichtig, gerade weil mein Format ja sehr eingeschränkt ist. Also man sieht mich ja immer nur im Auto sitzen und singen, ja, mal mit beiger Kappe und mal mit blauer, das ist der einzige Unterschied. Und ansonsten gab es immer ganz viele Fragen, ja, warum machst du das und was machst du sonst so und so weiter. Und dann dachte ich, okay, also es macht natürlich Sinn, die Fragen mal zu beantworten und aber schon zu verbinden mit, warum ich das tue und warum es einfach gut ist, sowas zu haben im Leben, was einen nicht komplett ablenkt, sondern wo man auch bei sich selber dann noch ist. Ja, also wir leben ja alle so im permanenten Dauerstress, wo man auch Stöpsel dann rein und man gleich wieder zum nächsten Ding, damit einen die Probleme nicht zu schnell einholen. Und das habe ich auch lange gemacht. Und ich stelle fest, wenn man selber was findet für sich, was einen so begeistert, dann kann man da in entscheidenden Momenten auch drauf zurückgreifen und sich dran erinnern. Und das wollte ich einfach so ein bisschen auch vermitteln. Und das andere, was mir ganz wichtig war, Verständnis für diese Musik und auch für die jungen Menschen, die hören, zu wecken und dass nicht jeder Jugendliche, der Gangster-Rap hört, irgendwie am nächsten Tag dann eine Bank überfällt. Ja, ja, es wird dann immer gelacht, aber ich kenne tatsächlich Menschen, die davon ausgehen und die diese Musik abgrundtief auch hassen. Ja, also die wirklich sagen, wenn sie das hören, dann kriegen sie die Krise. Ja, und dann habe ich halt Sendungsbewusstsein. Dann sage ich, das ist Quatsch, wie bei jeder Musik. Ja.
Genau. Wir hören auch, gleich ist kein Gangster-Rapper, ist Eminem, aber der disst da auch ganz schön von oben nach unten, nach hinten, nach vorn. Zudem gibt es auch eine Geschichte, werden wir nicht hören. Du liest aber gleich eine Geschichte aus deinem Buch Singing in My Car. Uwe Baldner ist bei uns. Aber und wir hören Eminem, Without Me. Without Me, das war Eminem. Ich glaube, irgendwie Anfang der Nullerjahre, wenn ich mich nicht irre, oder sogar noch älter. Auf jeden Fall gut gealtert, dieser Song. Und gehörte auch zum Repertoire, beziehungsweise, ja, war einer der Songs, die Uwe Baldner auch im Auto gesungen hat. Er ist heute bei uns. Der Grund ist das Erscheinen seines Buches Singing in My Car, wie mir die Freude an der Musik ein zweites Leben schenkte. Und es gibt eine Eminem-Geschichte auch in dem Buch, genau. Die auch bizarr ist. Erzähl mal.
Ja, es ist so, man muss sich ja das Szenario so vorstellen, dass ich voll im Arbeitsleben stehe und habe dann so dieses zweite Leben tatsächlich schon voll am Laufen. Ja? Und dann kommt halt plötzlich so ein Anruf aus USA. Ja, es gibt da so einen bekannten oder sagen wir mal weltbekannten Rap-Künstler, der würde dich gerne mal kennenlernen und der ist in London. Nächsten Mittwoch hast du da nicht Zeit. Ja? Und dann schmeißt man halt alles über Bord, nimmt seinen vorletzten Urlaubstag, den man gerade noch hat, und setzt sich morgens in den Flieger nach London, sitzt dann erstmal 1,5 Stunden am Bahnhof, ist schon aufgeregt ohne Ende. Wobei da wusste ich dann schon, dass es Eminem war. Ja? Also wir haben dann sozusagen denen die Daumenschrauben angelegt im Management, weil wir sagen, wir fliegen ja nicht einfach so nach London, kann ja auch weiß Gott wer sein.
Ja.
Und dann war ich da schon natürlich in fiebriger Erwartung. Einen von den Künstlern, der mich auch am meisten gefordert hat, ja, weil er einfach einer der schnellsten sozusagen ist beim Rappen, zu treffen. Und wir hatten dann einen wunderschönen Tag in England, wo das Management uns dann auch verfolgt hat auf Schritt und Tritt. Und man sagte, ja, jetzt ist er gerade hier, jetzt ist er da. Und wenn er jetzt mit dem Auto dorthin fahrt, dann könnt ihr euch dort treffen. Und wir hetzten dann so richtig durch diese wunderschöne Stadt. Ja, es war, wie gesagt, ein toller Tag. Es hat nur leider nicht geklappt.
Ja, diese Geschichte kann man ja, genau.
Der Superstar hat sich dann doch dafür entschieden, abends mit Dr. Dre noch aufzutreten. Und war
ob
dann
das die bessere Entscheidung war?
In der Vorbereitung wollte nicht mit mir ins Auto sitzen. Ja. Ich verstehe es auch nicht, aber es war natürlich trotzdem so ein typisch, für mich, weil es diese Diskrepanz so schön aufgemacht hat zwischen, ich bin ein stinknormaler Typ, ja, und dann kommt dann plötzlich so ein Anruf und man wird da rausgerissen, tatsächlich von einem Tag auf den anderen. Der Anruf kam Dienstag und Mittwoch saß ich im Flieger. Dann lernt man diese ganze Welt nochmal so intensiv kennen und das war für mich als ehemaliger Journalist ja immer wichtig, auch mich da reinzuknien in Themen, die ich noch gar nicht kenne und in neue Welten. Und von daher sensationell, auch wenn es dann am Ende leider nicht geklappt hat.
Ja, aber es ist immer eine Geschichte, die man erzählen kann.
Kann immer super. Noch kommen.
Ja, genau, kann noch kommen.
Ja.
Du liest jetzt aber eine andere Geschichte vor aus deinem Buch?
Ja, ich habe mich nochmal umentschieden und ich sagte, okay, vielleicht ist es ganz interessant, eben nochmal dieses Rap-Thema aufzugreifen und zu sagen, okay, wie ging das bei mir los und was hat es dann vielleicht so hintergründig auch für mich an Bedeutung? Ja, ich fange einfach mal mittendrin an, beziehungsweise schon ziemlich gegen Ende. Oder anders gesagt, im Jahr 2019, was dann eher der Anfang war. Ja. Also am 20. Februar 2019 beginnt dann meine persönliche Zeitenwende. Ich rappe. Zum ersten Mal rappe ich. Die Ehre steht Marteria zu. Und natürlich hat auch dieser Song entfernt mit Filmen zu tun. Also es ging vorher die ganze Zeit darum, dass ich auch großer Filmfan bin. Der Song hieß Scotty, beam mich hoch, Rap der Rostocker. Eine mehr als eindeutige Star Trek-Referenz. Ich starte den Song und frage mich passend zum Text, ob ich jetzt doch noch die Bodenhaftung verliere. Stattdessen entdecke ich begeistert unbekanntes Terrain. Den Rap-Flow, eine echte Herausforderung, die ich unbedingt verstehen und meistern will. Marteria ist ein interessanter Typ, hatte zunächst eine Fußballkarriere beim FC Hansa Rostock vor sich, arbeitete als Model und wurde dann zum Rapper, der in seiner Freizeit gerne angelt. Klingt schräg, finde ich auch. Und genau deshalb finde ich ihn so faszinierend. Seine Texte gefallen mir, denn sie sind bildhaft, klug und sehr tiefgründig. Das passt natürlich überhaupt nicht zu den Vorurteilen, mit denen die Rap-Szene konfrontiert ist. Die bekomme auch ich in kleinem Rahmen zu spüren. Nicht online, wo in der Kommentarspalte weiterhin die Sonne scheint, sondern im richtigen Leben. Dazu müsst ihr wissen, ich habe um diese Zeit etwa 300 Follower auf Instagram. Und die meisten davon waren schon vor dem Gesangsstart an Bord. Fragen gibt es eigentlich keine, aber ein gewisses Unverständnis wird spürbar. Rap, das ist doch keine Musik. Und diese ganze Gangsterkultur mit ihren teuren Autos, Goldketten, Trainingsanzügen. Hast du keine Angst, dich lächerlich zu machen, fragt mich jemand. Ganz ehrlich, nein, habe ich nicht. Denn was soll falsch dran sein, dass ich mir neue musikalische Welten erschließe? Im Übrigen gilt für mich bei Filmen wie bei Musik, gute Kunst spiegelt das Leben. Alles singe ich nicht, aber alles, was ich fühle und was mir gefällt, ist bis heute so. Es wird in unserer Gesellschaft immer gesagt, wir müssten versuchen, die Jugend und ihre Lebenswelt zu verstehen. Man solle das Gespräch suchen, sich interessieren, Verständnis aufbringen. Aber wenn es ans Handeln geht, wird es schnell schwierig. Sich mit dem seltsamen Zeug beschäftigen, das Teenager gut finden, das überlassen wir doch allzu gerne Profis wie Lehrern oder Jugendarbeitern. Rap und Hip-Hop sind das beste Beispiel. Manchmal laut, hässlich, unbequem, vielleicht sogar schwer zu ertragen. Ich verlange nicht, dass sich das ändert. Ich verlange nur Empathie, also das Bemühen zu begreifen. Wer das möchte, kommt an der Musikkultur nicht vorbei. Und die wird seit vielen Jahren dominiert vom Rap, der inzwischen alle anderen Genres vereinnahmt hat. Also raus aus der Sackgasse. Jugend verstehen ohne Hip-Hop, das geht einfach nicht. Rock und Pop sind nicht mehr, was die Welt bewegt, sondern es sind die Beats und Reime, die ursprünglich von den Straßen New York Cities stammen. Sie erzählen von ganz unten und vom Aufstieg, von Wut und Träumen, ja von Identität und der Suche danach. Wie immer möchte ich herausfinden, was hinter der Oberfläche steckt. Dass es mir über das Singen möglich ist, ein absoluter Glücksfall. Soll ich noch?
Lass uns mal. Nee, wir müssen, glaube ich, Schluss machen.
Ja, tut mir
leid. Aber das ist mal, wir werden total neugierig auf dann, das Buch, oder?
Ja, ich hoffe doch.
Ja, ja.
Steht genau. Noch mehr drin.
Steht noch mehr drin. Es hat viele Seiten. Und ja. Hinten gibt es auch eine Playlist für jede Stimmung, die du da sogar zusammengetragen
mehrere, genau.
Hast. Ja, mehrere Playlists, genau. Für mehrere Stimmungen, genau. Und dieses Buch ist bei Heine erschienen und dir kann man auf den diversen Plattformen folgen. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Und wir haben jetzt ganz schnell uns noch verständigt, dass wir doch jetzt was von Marteria hören. Nämlich featuring Peter Fox, Sekundenschlaf.
Das ist lieb, vielen Dank.
Oder? Uwe Baldner war bei uns. Vielen Dank.
Dankeschön.
Dankeschön.
Vielen Dank.